Ich weiß nicht, wer es gestern Abend mitbekommen hat. Wir waren gestern als Familie unterwegs und auf der Rückreise, wir kommen von der Autobahn, sehen wir so eine dunkle Rauchwolke, die sich so langsam über Villingen zieht. Und wir waren neugierig, sind immer näher gefahren, natürlich auch nach Hause, nach Riedheim. Wir haben gemerkt, so wow, der Brand, der ist ganz in der Nähe. Wirklich, die Rauchwolke wird immer größer. Mehrere Gebäude in der Innenstadt in Villingen hat es erwischt. Zwei sind noch in der Nacht niedergebrannt, also so zusammengebrochen aufgrund dieses starken Brandes. Und es hat was mit uns gemacht. Ich dachte, wow, wie geht es jetzt den Menschen, die in diesen Häusern gelebt haben? Von jetzt auf gleich alles verloren, alles weg, Hab und Gut. Die Häuser drumherum, die evakuiert werden mussten. Und es war ein Schock. Und ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber wir haben uns an dem Abend noch hingesetzt und gesagt, hey, wow, Gott, wieso? Ja, du hast alles in der Hand, ja, du bist gut, aber wenn wir sowas sehen, dann stehen erstmal viele Fragezeichen da. Und wir haben gemeinsam gebetet und wir haben Gott diese Menschen hingelegt. Und genau das möchte ich jetzt auch tun, dass ich noch, bevor ich ins Thema einsteige, noch ein Gebet spreche für die betroffenen Menschen. Jesus, wir haben gesungen, du bist gut, du bist würdig und dir gebührt alle Ehre. Und Jesus, wir bitten dich, dass du dich jetzt in dieser Situation den Betroffenen offenbarst, als dieser gute Gott, als dieser liebende Gott. Als dieser tröstende Gott, Herr, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, ob es Verwundete, ob es Tote gibt. Jesus, du hast die Kontrolle auch in dieser Situation und du siehst jeden Einzelnen, der gerade verzweifelt ist, der leidet, der die Welt nicht mehr versteht, weil alles über ihn zusammengebrochen ist. Und Jesus, ich möchte über diese Menschen aussprechen, dass du ihnen Frieden und Hoffnung gibst. Dass sie getröstet werden und dass sie gerade jetzt Zuversicht haben. Zuversicht über diesen Zerbruch, über diesen Schaden hinaus. Danke, Jesus, dass auch du da die Kontrolle hast, dass du da bist und dass du mitten im Schmerz wirkst. Amen. Ja, das Hoffnungsfestival, das steht langsam, aber sicher vor der Tür. Und auch wenn ich das Hoffnungsfestival nicht mehr hypen will als jeden anderen Tag, wo Gott Menschen rettet, Menschen Jesus kennenlernen dürfen, weil ich davon überzeugt bin, dass Gott auch über das Hoffnungsfestival hinaus und auch schon weit vorher Menschen befreit und rettet hat, so habe ich trotzdem eine Erwartung an dieses Festival. Wenn ich sehe, wie viele Ressourcen, wie viel Schweiß und vor allem auch wie viel Gebet dahinter steckt, dann komme ich nicht drum herum, voller Erwartung zu sein, was Gott an diesen 4 Tagen vorhat. Und ich will uns mit dieser Predigt in Erinnerung rufen, wieso Gottes Mission, sein Auftrag, sein Befehl jeden Einzelnen betrifft, der ihm vom Herzen nachfolgt. Und deswegen soll es heute um dieses Thema gehen, genau, Mission, Gottes Herzschlag für die Welt. Bevor ich die Bereitschaft habe, von Jesus weiter zu erzählen, brauche ich allerdings eine Bewusstmachung von Gottes Herzschlag. Ich muss selber wissen, bevor ich aktiv werde, losgehe und am Hoffnungsfestival mich dafür einsetze, dass Menschen Jesus kennenlernen, muss ich erstmal wissen, hey Gott, was ist eigentlich dein Wunsch? Was ist dein Wille? Wofür schlägt dein Herz auch für diese Welt? Und ich habe mal 2 Bibelverse mitgebracht, die das aus meiner Sicht so kurz und knapp, aber auch sehr klar auf den Punkt bringen. Der erste, ein sehr, sehr bekannter Vers, die kennen wahrscheinlich die meisten Christen unter uns. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott liebt seine Welt. Und das wird dadurch sichtbar, dass er bereit ist, das Kostbarste, was er besitzt, hinzugeben, seinen Sohn. Gott gibt das Kostbarste für uns, für dich, für jeden Einzelnen, für mich, für uns alle. Und das klingt für manch einen natürlich auch ein Stück weit brutal, ein bisschen verwirrend. Hey, was ist das denn für ein Gott, der seinen Sohn opfern muss? Aber Gott tut das aus einer hoffnungsvollen Perspektive heraus. Nämlich, weil er durch dieses Opfer allen Menschen aufzeigen möchte, dass der finale Feind des Menschen, so der absolute Trumpf des Satans, der Tod selbst, besiegt wurde. Und gleichzeitig weiß Gott, der Vater, auch, dass es nicht das Ende seines Sohnes ist, sondern mit seiner Auferstehung der größte Sieg überhaupt, der größte Sieg, den die Menschheit jemals erlebt hat, errungen wurde. Das macht das Kreuz natürlich nicht weniger brutal, aber dafür auch umso hoffnungsvoller für jeden, der es annimmt. Untermauert wird diese Stelle noch aus Hesekiel 33, Vers 11. Da lesen wir: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinen Wegen und lebe. Gott schwört auf seine eigene Existenz. Wie krass ist das denn? Er schwört darauf, dass er keine Freude hat am Tod eines Gottlosen. Am Tod eines Menschen, der nichts von Gott wissen möchte. Vielmehr möchte er, dass jeder, der Gott nicht kennt, ihn kennenlernt und umkehrt von diesem Weg, der in Verlorenheit führt. Gott will alle Menschen. Und es lässt ihn keineswegs kalt, wenn Menschen verloren gehen, nur weil sie nichts von ihm wissen wollen. Im Gegenteil, es schmerzt ihn zutiefst. Und wenn Menschen sich schon die Frage nach dem Leid und der Verlorenheit stellen und es sie schmerzt, wie kann ein guter Gott sowas zulassen, dass Menschen verloren gehen? Wie sehr schmerzt es den, der die Menschen aus Liebe heraus geschaffen hat und der so viel mehr zu fühlen ist, so viel mehr zu fühlen vermag, wie wir Menschen, wie seine Geschöpfe? Beide Verse zusammengefasst, das drückt für mich mal in Kürze diesen Herzschlag Gottes für seine Welt aus. Wenn Gott seine Geschöpfe so sehr liebt, dann will ich es ihm gleich tun. Und das fordert erstmal auch viel von mir. Bevor ich also in das Thema Mission mit euch einsteige, braucht es erstmal diese Grundlage. Was bedeutet mir für mich eigentlich, Jesus nachzufolgen? Augustinus, der hat mal gesagt: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Ich muss den Herzschlag Gottes fühlen, bevor ich ihn an andere weitergebe. Alles andere wäre, da mache ich mir selber was vor, damit lüge ich mich selber an. Ich merke so, oh, jetzt muss ich auch noch evangelisieren. Muss das denn sein? Bist du bereit fürs Hoffnungsfestival? Bist du bereit, aktiv zu werden für Jesus Christus? Fühlst du den Schmerz, den Gott über die Menschen hat, die verloren gehen? Oder braucht es vielleicht im Herzen erstmal noch diese Umkehr von mir selbst hin zu diesem Gott, der alle Menschen geschaffen hat und der alle Menschen liebt? Soweit mal vorweg, bevor ich jetzt gleich zum Missionsbefehl komme. Denn es kann bereits sein, dass du an dieser Stelle schon merkst, ich wusste eigentlich gar nicht so recht, auf was ich mich hier eingelassen habe. Ich dachte, wenn ich Ja zu Jesus sage, dann bedeutet das Perspektive Ewigkeit. So, ich brauche keine Angst mehr vor der Hölle zu haben. Ich komme in den Himmel und jawohl, das habe ich einfach mit meiner Entscheidung so festgemacht. Wenn du das denkst, dann ist das, was als nächstes kommt, was in den nächsten Worten folgen würde, in den nächsten Minuten kommt, das kann dann auch erstmal ein Schock für dich sein, wo du nochmal ins Nachdenken kommen darfst. Ich möchte uns anhand vom Missionsbefehl zeigen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und ich habe es mal mit dem Dreiklang der Mission überschrieben. Dreiklang der Mission. Im Wesentlichen lädt Jesus uns in diesen Dreiklang ein, verändert zu werden. Und diese Veränderung, die ist sehr aktiv und weit mehr als eine Entscheidung nach einer tollen Predigt. In Matthäus 28, Vers 18, da lesen wir, Jesus trat auf sie zu, also auf seine Jünger, und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus fordert seine Jünger mit drei Handlungen auf. Gehen, taufen und lehren. Und bei aller Aufforderung folgt zum Schluss noch dieser Zuspruch. Seid gewiss, das, was ich euch jetzt auftragen werde, was euch so herausfordern wird, was euch auch an eure Grenzen bringt, damit seid ihr nicht alleine. Ich bin derjenige, der diese Welt überwunden hat, der den Tod überwunden hat. Und siehe, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Jeden Tag bin ich bei euch. Und mit diesem Zuspruch dürfen wir mutig sein, dürfen wir aktiv diesen drei Handlungen nachgehen. Was steckt jetzt konkret hinter diesen Handlungen? Ich werde mit uns der Reihe nach auf das Thema Evangelisation, auf Taufe und auch auf Jüngerschaft eingehen. Der erste Klang, Evangelisation. Geh und rede von Jesus. Darum geh zu allen Völkern und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Ich meine, von wem sollten wir sonst reden? So alle, die Jesus lieben, die ihm nachfolgen, die sich nicht nur Christen nennen, sondern die das als Identität leben, von wem sollten wir sonst reden? Ist nicht Jesus derjenige, dem wir das Entscheidendste in unserem Leben zu verdanken haben? Abgeleitet aus dem Griechischen bedeutet Evangelium so viel wie frohe Botschaft oder gute Nachricht. Evangelisation hat den Fokus, Menschen von Jesus zu erzählen. Und in Evangelisation geht es nicht um meine tollen Worte, nicht, dass ich irgendwie alles perfekt ausformuliert habe, um die Menschen maximal zu begeistern, überzeugen zu können von dem, was es mit Jesus auf sich hat. Nein, es muss einzig und allein deutlich werden, warum ich Jesus persönlich nachfolge. Ich muss keine Bibelstellen zitieren, die ich irgendwie stotternd, wo ich froh bin, dass ich sie gerade so auswendig gelernt habe. Ich rede einfach von dem, wovon Jesus mich befreit hat. Ich rede von dem, wovon Jesus mich verändert hat. Wieso lohnt es sich denn meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, Jesus nachzufolgen? Wenn ich mich mit meiner persönlichen Jesus-Erfahrung zur Verfügung stelle, dann genügt Gott das schon. Aus 5 Broten und 2 Fischen, aus dem wenigen, was ich vielleicht zu bieten habe, vermag Gott etwas Großes zu vollbringen. Und es geht beim Evangelisieren auch nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich Menschen einlade, mir nachzufolgen, weil ich ja so toll bin. Sondern es geht darum, dass sie Jesus nachfolgen. Und das darf mich auch beruhigen, wenn Gott derjenige ist, der immer die Herzen des Gegenübers anspricht. Es geht nicht um meine Performance. Es geht um Gott, der ins Herz eines Menschen sprechen möchte. Evangelisieren ist vom Inhalt eigentlich nicht schwer. Ich erzähle einfach nur meine Geschichte, die ich mit Jesus habe. Gott hat es den Unscheinbaren offenbart. Und die Gelehrten, die verlieren sich in ihrem Denken, wenn sie das Evangelium begreifen wollen. Evangelisieren ist vom Inhalt nicht schwer, aber es braucht viel Mut zur Bereitschaft. Drum sagt Jesus, siehe, ich bin bei dir. Jeden Tag bis zur Vollendung der Zeit. Ich komme zum zweiten Klang. Dem Klang der Taufe. Taufe bedeutet, ich treffe die Entscheidung für Jesus oder ich führe Menschen in diese Entscheidung für Jesus hinein. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Je nach heutiger Prägung kann Bekehrung und Taufe auch mal so, da kann so eine Kluft dazwischen entstehen. Bei mir sah das praktisch aus, ich habe ungefähr 4 Jahre gebraucht von meiner Bekehrung hin zur Taufe. Und das mag irgendwie ein bisschen banal klingen, denn wenn ich ins Neue Testament reinschaue, dann stelle ich fest, Bekehrung und Taufe ist eins. Beides passiert von jetzt auf gleich. Ich treffe nicht erst die Entscheidung für Jesus und dann gehe ich mal in so einen Denkprozess hinein. Es ist ja so ist, oder so halbe Entscheidung für Jesus. Und dann nach 2, 3 Jahren, ja, jetzt fühle ich, was ich damals entschieden habe. Jetzt mache ich das auch. Nein, ist damals nicht so. Wir lesen von den Politiker aus Äthiopien, wir lesen von dem Kerkermeister bei Paulus und Silas im Gefängnis und von vielen anderen immer wieder, nachdem sie erkannt hatten, was es mit Jesus auf sich hat, was Jesus für sie getan hat, ließen sie sich hier und jetzt taufen. Die Taufe symbolisiert die Entscheidung, die ein Mensch trifft, Jesus in sein Leben aufzunehmen und ihm nachzufolgen. Und die Taufe, die kann laut der Bibel sowohl öffentlich geschehen als auch im Verborgenen. Taufe ist zuallererst etwas Persönliches. Es geht um meine persönliche Entscheidung, die ich für Jesus treffe. Aber natürlich freuen andere sich daran, wenn du diese Entscheidung triffst. Es ist eine große Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Paulus, der schreibt in seinem Brief an Timotheus Folgendes zur Taufe. Und das ist für mich so der Kern der Taufe ausdrückt. Nicht ein öffentliches Bekenntnis, sondern es geht um viel mehr, es geht viel, viel tiefer. Da lesen wir, und er, Jesus, hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es recht vor ihm ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und uns zu neuen Menschen gemacht. Zum einen macht diese Stelle deutlich, wir können uns nicht selbst retten. Einzig und allein Gottes Gnade besitzt die Macht, mich aus aller Schuld, mich aus allem Leid zu befreien. Und zum anderen geht es bei der Taufe auch immer um eine Wiedergeburt. Sünde wird abgewaschen und ich werde zu einem neuen Menschen gemacht. Das wird mit der Taufe zum Ausdruck gebracht. Aber dieser neue Mensch, der werde ich nicht von jetzt auf gleich, der werde ich nicht von heute auf morgen. In Gottes Augen natürlich absolut, in Gottes Augen nehme ich eine neue Identität an, Kind Gottes zu sein. Aber bis ich selber in meinem Herzen mit all meinen Glaubenssätzen, mit all meinen Lügen, die oft schadhaft sind, wo ich auch andere Menschen schade damit, bis ich das selber verstanden habe, das ist ein Prozess. Das braucht Zeit, bis ich mir die Identität, die ich jetzt in Christus anziehe, bis ich mir diese auch bewusst werde. Der neue Mensch in Christus zu werden, ist ein Prozess. Was mich zum dritten Punkt der Mission führt. Der dritte Klang, Jüngerschaft, lehrt die Menschen, so zu werden, wie Jesus ist. Und lehrt sie, sagt Jesus, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Der dritte Aspekt ist wohl der umfangreichste. John Mycomer, der schreibt in seinem Buch Leben vom Meister lernen von 3 Zielen, die ein Jünger damals in der Nachfolge mit seinem Rabbi fokussiert hat. Die entscheidend waren, damit er selber vielleicht auch irgendwann mal Rabbi werden konnte. Und Rabbi zu sein, das kann man sich heutzutage, also dieses Entscheidung, Jünger zu sein, Schüler zu sein von einem Rabbi, das kann man sich heutzutage mit so einem Medizinstudium vorstellen. Also so das Größte überhaupt in der damaligen Zeit, im damaligen Judentum, war es, in die Lehre eines Rabbis zu gehen. Die wenigsten haben das geschafft. Die wenigsten wurden ausgewählt. Die wenigsten sind über Jahre hinweg Schüler geblieben, mussten irgendwann mal wieder gehen, weil sie es verkackt haben. Die wenigsten und noch weniger darüber hinaus haben es geschafft, irgendwann mal selber Rabbi zu werden. Und John Maycomer, der schreibt von drei Zielen, die diese Jünger hatten in der Nachfolge, in der Lehre von ihrem Rabbi. Das erste Ziel ist, deinem Rabbi ständig zu begleiten. Wenn wir Menschen in der Jüngerschaft mit Jesus einladen, dann geht der Unterricht bei unserem Lehrer nicht jeden Tag von 10 bis 12. Und dann war's das. Vielleicht noch ein bisschen lernen am Abend und dann ist gut. Jesus hat die Jünger eingeladen, ihm nachzufolgen, und das sah praktisch damals so aus. Sie haben jeden Moment an der Seite ihres Rabbis verbracht. Es sei denn, der Rabbi wollte selber auch mal Pause von den Schülern haben. Sie haben an seiner Seite geschlafen, sie haben an seinem Tisch gegessen, sie haben zu seinen Füßen gesessen und haben seine Worte aufgesaugt, haben zugehört, so gut es geht. Sie sind stundenlang mehrere Kilometer bis in den nächsten Ort gelaufen. Daher auch so diese Aussage, den Staub des Rabbis auf meinen Kleidern zu haben. Die sind Jesus hinterhergelaufen, sind durch diesen Staub, den Jesus aufgewirbelt hat, durchgelaufen. Und das war erstmal so dieses, jawohl, das war eine Symbolik für die Nachfolge, für dieses, ich bleibe ständig an der Seite meines Rabbis. Das zweite Ziel war, so zu werden wie dein Rabbi. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 40, ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Das war der Anspruch, den Jesus an seine Jünger hat. Und klar, mal außen vor gelassen, dass Jesus natürlich auch Gottes Sohn war. Aber darüber hinaus war es Jesu Wunsch, dass alle seine Nachfolger, alle seine Jünger, jeder, der das Verlangen hat, der das Bekenntnis gibt, sich ein Jünger Jesu zu nennen, dass er Jesus immer ähnlicher wird. Und manch einer, der wird an dieser Stelle feststellen, dafür brauche ich mehr als nur mein irdisches Leben. Stimmt, aber es ist dein Leben hier auf der Erde, der Rest deines Lebens, das wäre schon mal ein guter Anfang, wenn du da rein investierst, mit dem Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und der dritte Punkt, so zu handeln wie dein Rabbi. Ich habe gesagt, falls ein Jünger in der damaligen Zeit die Herausforderung solch einer Ausbildung bei seinem Rabbi gemeistert hat, und es war ein sehr, sehr großes Falls, dann wäre dieser Rabbi irgendwann mal auf seine Schüler zugegangen und hätte gesagt, so mein Junge, du bist jetzt soweit. Ich gebe dir meinen Segen, ziehe los und werde selber Rabbi, bilde selber Jünger aus. Das war es, was es damals bedeutete, Schüler zu sein, Jünger zu sein. Und genau in diese Lebensaufgabe ruft Jesus uns auch heute noch hinein. Paulus, der schreibt in Galater 3, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Wenn ich mit der Taufe dafür einstehe, dass Jesus der Herr und Retter in meinem Leben ist, dann wird Jesus auch zum Vorbild für den Rest meines Lebens. Und apropos Vorbild, jeder, der hat ja so seine Vorbilder, hat Menschen, hat Personen, denen er gerne nachfolgt. Ein schönes Beispiel, was mir in der heutigen Zeit dazu gekommen ist, der ein oder andere, der weiß ja, ich selbst bin begeisterter Leverkusen-Fan. Und die vorletzte Saison, in der haben wir Vereinsgeschichte geschrieben und darüber hinaus auch noch Geschichte. Wir sind zum allerersten Mal in der Saison Meister geworden. Also zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte Meister geworden. Und darüber hinaus haben wir es geschafft, eine ganze Saison lang 34 Spiele national ungeschlagen zu bleiben. Und das ist erstmal schon, wow, das hat nicht mal Bayern München geschafft, bei allem Respekt. Und ausschlaggebend für diesen Riesenerfolg von Leverkusen war vor allem auch der Trainer Xabi Alonso. Und in einem Interview hat mal ein Spieler gesagt, jeder Spieler hat dem Trainer absolutes Vertrauen entgegengebracht und war bereit, auf dem Platz es genauso umzusetzen, wie der Trainer es gesagt hat. Im Prinzip meint er damit nur, jeder Spieler musste so ein kleiner Xabi Alonso werden. musste die Werte und die Vorstellungen seines Trainers so verinnerlichen und umsetzen, wodurch ein solch unglaublicher Erfolg möglich wurde. Absolutes Vertrauen durch konsequente Umsetzung. Und der Begriff Christ, der bedeutet heutzutage leider nicht mehr das, was er einmal bedeutet hat. Nur weil du dich heute als Christ bezeichnest, heißt das noch lange nicht, dass du auch Jesus nachfolgst. Aber ursprünglich war es genau das. Die Bezeichnung Christen, die wurde von dem abgeleitet, dem die Christen nachgefolgt sind. Nämlich Christus, dem Rabbi und Retter. Als Nachfolger Jesu hast du also folgende drei Ziele für den Rest deines Lebens. Mit Jesus zusammen sein, Jesus ähnlicher zu werden und so zu handeln, wie Jesus gehandelt hat. Das ist das, was Jüngerschaft für mich beinhaltet. Jeder Christ ist ein kleiner Christus, weil er versucht, mit seinem Leben Jesus immer ähnlicher zu werden und die Werte und die Vorstellung von Jesus zu verinnerlichen und umzusetzen. Das ist echt heftig. Das fordert viel von mir. Und deswegen möchte ich gerne mal diese Frage in den Raum stellen: Lebe ich diese konsequente Nachfolge? Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Nicht einfach nur, damit sie es mal gehört haben, sondern damit es umgesetzt wird. Und auch wenn die Nachfolge Jesu immer wieder vom Hinfallen und Aufstehen gekennzeichnet ist, so wird durch meine Nachfolge von Jesus die Welt im Kleinen zu einem heilsameren Ort. Indem wir Jesus auch als unserem Rabbi nachfolgen, sind wir ein praktischer Teil von Gottes Friedensreich. Ich fasse also diese drei Klänge mal zusammen. Das steckt für mich im Wesentlichen in diesem Missionsbefehl drin. Der Missionsbefehl, der hat alle drei Aspekte inne und keiner steht über den anderen. Aber jeder Klang verfolgt das Ziel, Menschen näher zu Jesus zu führen. Nur Evangelisation wäre zu kurz gegriffen. Auch die Taufe allein, die rettet dich nicht. Beides sind ebenso notwendige und wichtige Schritte, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und jeder, der Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, der hat ihn sowohl als Retter von Schuld und Leid aufgenommen, er sollte ihn aber auch als Rabbi, als Lehrer angenommen haben, von dem er lernen darf, das Göttliche ins Irdische hineinzubringen. Jeder, der Jesus in seinem Leben angenommen hat, der hat ihn sowohl als Retter von Schuld und Leid als auch als Rabbi angenommen, von dem er lernen darf, Göttliches ins Irdische hineinzubringen. Gottes Auftrag an seine Kirche besteht aus allen dreien. Evangelisation, ich gehe hin und rede von Jesus. Taufe, ich treffe eine Entscheidung für Jesus oder ich begleite Menschen auch in dieser Entscheidung. Jüngerschaft, Menschen darin zu lehren, Jesus ähnlicher zu werden. Und auch bei der Taufe nochmal, Taufe ist ein Symbol für diese Entscheidung, die ich für Jesus treffe. Es gibt andere Kirchen, die haben eine andere Symbolik, wie sie es zum Ausdruck bringen, diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen. In puncto Mission gibt Jesaja eine prophetische Vorschau. Er sagt in Jesaja 49, Vers 6, ich mache dich Israel, dich Juda, dich Jerusalem, auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an das Ende der Erde. Und Jesus greift in Matthäus 5 diese Vorschau auf und vergleicht sie auch für seine Nachfolger. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt und so soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Diese Welt ist ein Ort geworden, wo so viel Dunkelheit im Sinne von Zerstörung, im Sinne von Armut, von Ungerechtigkeit, von Leid, von Gewalt bis hin zum Tod Normalität geworden ist. Und Menschen brauchen dieses Licht in ihrem Leben. Menschen brauchen diese Hoffnung und deswegen lohnt sich für mich auch das Hoffnungsfestival. Lohnt sich all das Geld, all der Aufwand, den wir da rein investieren. Gott selbst war es jede Mühe wert, dass er seine geliebten Menschen rettet. Er gab sogar seinen geliebten Sohn zur Rettung dieser Welt. Und wenn Gott es so viel wert war, Menschen zu retten, dann darf es auch mich als Nachfolger Jesu etwas kosten. Drei Fragen, die ich euch zum Schluss mitgeben möchte. Bin ich bereit, Licht zu sein? Bin ich bereit, Menschen von der Person zu erzählen, die mein Leben verändert hat und die es auch heute noch tut? Jesus, der mein Leben radikal verändert hat. Und bin ich darüber hinaus auch bereit, Jesus immer wieder neu selbst nachzufolgen als meinem Herrn und auch als meinem Rabbi, als dem, von dem ich gutes Leben lernen kann? Wer an dieser Stelle für sich jetzt neu ein Zeichen der Nachfolge setzen möchte, den lade ich jetzt ein, gleich in dem Lied, was die Technik gleich einspielen wird, aufzustehen. Dieses Lied, das heißt, ich folge dir. Echte Mission entsteht immer aus echter Nachfolge heraus. Und nur ein Jünger Jesu, jemand, der von ganzem Herzen Jesus nachfolgt, der setzt sich auch aktiv, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt sein Gabenprofil entspricht, aber er setzt sich aus einer persönlichen Erfahrung, aus einer Freiheit, die er in Jesus gewonnen hat, setzt sich aktiv dafür ein, diese drei Klänge der Mission umzusetzen, in diesen drei Klängen der Mission zu leben. In welchen dieser drei auch immer, ob in allen dreien, ob in dem, ob in der Nachfolge, in der Jüngerschaft, ob in dem Evangelisieren, in der Evangelisation oder darin, Menschen zu begleiten, aktiv diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Weil er sich dafür einsetzt, ein Jesus-Nachfolger setzt sich deswegen dafür ein, weil er sich wünscht, dass die Welt durch Jesus zu einem heilsameren Ort wird. Und in der Bridge von diesem Lied lesen wir: Wohin du gehst, geh auch ich. Und was du sagst, sage ich. Dein Gebet ist mein Gebet, Jesus. Haben wir den Mut, dasselbe auch über unser Leben auszusprechen? Wenn ja, dann lade ich euch jetzt ein, zu diesem Lied aufzustehen. Und im Anschluss darf dann die Band nach vorne kommen und nimmt uns noch mit in ein weiteres Lied hinein. Amen.